Schürrle. Der kommt an. Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Das ist doch Wahnsinn! Und da ist gekommen dieser eine Moment für Mario Götze. Da ist alles andere egal. Irre!
Hi, ja, du bist immer noch bei Radio Horeb. Du bist nicht irgendwie in einem anderen Sportprogramm gerade eben. Das war gerade ein Gänsehautmoment, zumindest für mich persönlich. Mario Götze schießt das Tor bei der WM 2014 und wir werden Weltmeister. Ich kann mich noch sehr gut an diesen Abend erinnern. Und heute im Abend der Jugend wollen wir genau darüber sprechen. Fußball, die Fußball-WM, macht es Sinn, die zu schauen oder nicht? Ist Fußball zum Götze geworden? Heute unser Thema und natürlich auch irgendwie schon lustig, dass genau dieser Mann, der damals das wichtige Tor für uns geschossen hat, genau auch noch Götze heißt. Schon eine Ironie des Schicksals. Ich freue mich gleich auf David Kadel, vielen bekannt zum Beispiel durch die Fußballbibel und auch als Mentalitätscoach, der ja irgendwie gefühlt auch jeden Fußballprofi und Trainer kennt. Und zum anderen auch auf Pavlos Wacker, der ist selbst schon einige Zeit in Katar gewesen, hat dort gewohnt und mit den beiden und auch mit anderen Personen sprechen wir gleich über die WM. Wir starten in den Abend der Jugend jetzt hier mit Hillsong Young and Free und dem Song More of You. Radio Horeb, Abend der Jugend, das war von Hillsong Young and Free der Song More of You. Und aktuell, wahrscheinlich haben wir es mitbekommen in den Medien, seit gestern ist ja die Fußball-WM in Katar, schon ein bisschen komisch auch hier mitten im Winter. Und jetzt fragt sich natürlich die große Frage, die WM in Katar, soll man das unterstützen oder nicht? Irgendwie wird Fußball ja auch immer mehr zu so einem Götze und zu so einem großen Kommerzding, kann man sagen. Und wir haben einen jetzt bei uns in der Sendung, der ist schon wirklich gefühlt in aller Welt gewesen. Der Pavlos Wacker ist zwar erst 24, aber war schon in Brasilien, hat in Katar gelebt. Jetzt hat er studiert Politikwissenschaften in Deutschland und jetzt gerade eben, jetzt macht er noch einen Master in der Schweiz mit internationalen Beziehungen und jetzt gerade eben erreiche ich ihn in Italien und da sage ich doch mal Buonasera.
Danke Timo und vielen Dank für die Einladung.
Ja, Pavlos, warst selber schon in Katar, wie lange hast du da gelebt?
Insgesamt 7 Jahre.
Krass, okay. Also generell, es wird ja gesagt überall, dass die Fußball-WM in Katar ja gekauft ist und es gab ja auch einige Skandale mit so Ausbeutung von Bauarbeitern, vielen Menschenrechtsverletzungen. Es gibt ja auch so Zahlen, die so rumschwirren, teilweise 15.000 Tote. Was weißt du, was an diesen Vorwürfen so dran ist?
Also ich glaube, erstmal ist es wichtig zu sagen, dass einige dieser Vorwürfe definitiv berechtigt sind. Und ich glaube, dass die Kritik auch sehr wichtig ist, weil nur durch Kritik können wir Dinge zum Positiven verändern. Was mich so ein bisschen stört, ist, und das ist ja in der Anmoderation so ein bisschen angeklungen, es kursieren verschiedene Zahlen, man hat kein ganzheitliches Bild, es werden verschiedene Ebenen immer vermischt. Und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir in dieser Debatte differenzieren. Und Kritik muss immer zielführend sein. Also wir müssen uns überlegen, was wollen wir mit dieser Kritik erreichen? Ich möchte es ganz konkret irgendwie machen am Beispiel der Käuflichkeit. Also vieles spielt dafür, aber ich glaube, FIFA ist jetzt wirklich nicht die moralisch integrste Organisation und jetzt nicht der Maßstab für ethisches Handeln. Und es gibt viele andere Länder, die haben auch bereits Sportveranstaltungen gekauft und auch in Deutschland stand ja eine Zeit lang im Raum, dass wir auch die WM in unser Land geholt haben mit sehr komischen Deals und ich glaube, deswegen ist es einfach wichtig, da differenziert ranzugehen und ich glaube, den Fehler, den wir häufig machen, ist, wir versuchen mit so einer westlichen Perspektive so ein hochkomplexes Land und eine Region in Katar und den arabischen Golf zu verstehen und zu analysieren. Und das bekommen wir häufig nicht hin. Man muss wissen, diese Länder, da befinden sich gerade unfassbare Transformationsprozesse in der Gesellschaft, in der Politik, in der Wirtschaft. Und da verändern sich gerade in einer astronomischen Geschwindigkeit ganz, ganz viele Sachen. Dieses Land gibt es seit 1971, beziehungsweise seitdem existiert der Staat von Katar. Und seitdem ist wahnsinnig viel passiert, insbesondere in den letzten Jahrzehnten. Und ich glaube, da muss man einfach eine gewisse Sensibilität für mitbringen, um zu verstehen, wie dieses Land tickt, wie diese Gesellschaft tickt und wie diese ganzen Vorwürfe einzuordnen sind.
Jetzt können wir auch dagegen halten, dass die WM aber bisher eigentlich sehr westlich geprägt war. Müsste sich jetzt so ein arabisches Land wie Katar nicht auch dann diesen Maßstäben irgendwie angleichen? Also zum Beispiel Thema Umgang mit Frauen, Kleidung, vielleicht auch Alkohol war ja auch so ein Streitthema. Ja, wie siehst du das?
Das ist eine sehr berechtigte Frage und ich finde auch ein sehr wichtiger Punkt. Und natürlich können wir jetzt als westliche Demokratien sagen, auch wir als Europäerinnen und Europäer, naja, wir werden jetzt ab jetzt nur noch mit Ländern irgendwas zu tun haben, die zu 100% unser Wertesystem teilen. Das wäre inhaltlich kohärent, das wäre sehr konsequent. Es wird aber dann sehr einsam auf dieser Welt. Und ich glaube, wir müssen diesen schwierigen Spagat schaffen zwischen versuchen, progressive Kräfte in diesen Ländern, und die gibt es tatsächlich zuhauf. Es gibt in Katar eine junge Generation, die sehr gut ausgebildet ist, die sehr international ist, die mehrsprachig ist und die auch offen ist, die westlich sozialisiert. Und deswegen habe ich auch eingangs so ein bisschen gesagt, natürlich ist Kritik wichtig und natürlich ist es auch wichtig, dass wir diskutieren, aber ich glaube, allen muss klar sein, der einzige Grund, warum gerade in Katar Veränderungen stattfinden, ist, weil die Kameralichter der Welt auf dieses kleine Land schauen. Der Grund, dass es mittlerweile in Katar seit ein paar Jahren einen Mindestlohn gibt, dass es man diskriminierungsfrei seinen Arbeitsplatz wählen kann. Natürlich sind das Maßnahmen, das ist ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein. Und aus unserer Perspektive klingt es absurd zu sagen, wir feiern jetzt einen Mindestlohn. Aber man muss das immer in den Kontext setzen, weil keiner fordert aktuell, dass in Kuwait, in Bahrain, in Abu Dhabi, in Dubai, keiner redet über diese Staaten. Warum nicht? Weil der Fokus auf Katar ist, weil da diese Weltmeisterschaft ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das in der Abwägung und in der Betrachtung berücksichtigen. Und ich fand total interessant, gestern hat der Emir von Katar ja die Spiele eröffnet und er hat gesagt, in Katar sind alle Kulturen, Religionen und Zitat Orientierungen willkommen. Das ist ein Meilenstein, wenn man das in den Kontext setzt, sich überlegt, wir reden hier über ein streng islamisch-konservatives Land, wahhabitisch geprägt, in dieser volatilen Region, dass ein Staatsoberhaupt sich hinstellt und sowas sagt. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich glaube, das sind alles so Dinge, die müssen wir einfach verstehen und versuchen, uns da hineinzuversetzen und natürlich das Ganze kritisch begleiten. Aber da passiert wahnsinnig viel.
Das heißt also, du nimmst wahr, dass dieser Druck, der gemacht wird, wirklich auch sozusagen schon erste Früchte trägt.
Definitiv, und das kann man ganz konkret untermauern. Also es gibt zum Beispiel die ILO, die International Labour Organization, das ist eine Unterorganisation der Vereinten Nationen, die hat mittlerweile ein Büro in Doha. Und es gab letztens ein tolles Spiegel-Interview, kann ich jedem empfehlen, mit dem Direktor. Und der hat das eben auch schön aufgezeigt, wie sich da viel, das ist ein unabhängiges Büro, wie sich da viel verändert hat in den letzten Jahren, was zum Beispiel die Arbeitsrechte angeht. Also das viel diskutierte Kafala-System, das einen arabischen Bürgen braucht und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dem so ein bisschen schutzlos ausgeliefert sind, das wurde abgeschafft. Es gibt Schutzzeiten, es gibt gewisse Maßnahmen zum Arbeitsschutz. Natürlich, es gibt diesen Mindestlohn, den ich gerade angesprochen habe. Es gibt eine Verpflichtung, die Leute unterzubringen, sich um die Miete zu kümmern. Wie gesagt, das klingt jetzt aus europäischer Perspektive, Mensch, das ist doch alles selbstverständlich. Natürlich ist es das, aus unserer Perspektive. Aber dort war das eben jahrelang nicht so. Und deswegen ist es jetzt, glaube ich, einfach wichtig, dass diese Weltmeisterschaft da stattfindet, weil sich nur so was verändern kann zu Positiven. Und eins vielleicht noch gesagt, wenn wir immer sagen, wir sprechen ja immer von Katar. Katar hat ja ganz viele Ebenen. Das muss man auch differenzieren. Ich finde es immer interessant, dass wir diskutieren, dass Katar Menschen ausbeutet. Naja, wer hat denn die U-Bahn konzipiert und gebaut? Die Deutsche Bahn. Wer war denn für viele technische Systeme in Katar verantwortlich? Siemens, Bilfinger Berger, Hochtief, die Liste lässt sich ewig weiterleiten. Das sind alles Unternehmen aus unserem Land, die haben dort Menschen ausgebeutet. Und dieser Verantwortung, finde ich, stellen wir uns nicht ausreichend.
Ja, Pavlos, danke schon mal für deine ersten Einschätzungen. Wir sprechen gleich noch mit dir auch, ob du persönlich sagen würdest, man soll die WM schauen oder nicht und auch wie die Kataris mit der Kritik umgehen. Davor wollen wir aber noch den Song Reset anhören. Radio Horeb, Abend der Jugend. Wir sprechen heute ein bisschen über die WM, nicht EM, WM ist jetzt nämlich gerade in Katar hat's ja angefangen. Gestern erst war das Eröffnungsspiel. Ich habe gerade den Pavlos Wacker bei mir. Er hat selber ein paar Jahre in Katar auch gelebt, ist aber auch in Deutschland aufgewachsen teilweise oder hat dort studiert und war auch schon an anderen Ecken der Welt. Und ich finde, der bringt hier eine sehr differenzierte Sichtweise rüber. Pavlos, du hast ja in Katar gewohnt auch. Wie gehen denn die Kataris selber mit dieser ganzen Kritik ein, die gerade auf sie einprasselt?
Ich glaube, da gibt es jetzt auch ganz verschiedene Perspektiven im Land. Ich würde es quasi in so zwei größere Bereiche einteilen. Einen, und das meinte ich vorher mit, es gibt eine sehr junge Generation, die auch möchte, dass sich Dinge verändern. Die sehen auch diesen Handlungsbedarf. Die sehen schon, dass dieses Land sich entwickeln muss und alles. Es gibt aber auch die andere Seite, die, finde ich, manchmal auch berechtigterweise nicht verstehen kann, wie man quasi für jedes Wort, für alles, was man sagt, irgendwie in der Medienlandschaft kritisiert wird und es auch keinen Versuch gibt von vielen westlichen Medien, so ein bisschen diese WM auch, die symbolische und emotionale Bedeutung für viele junge Menschen in der arabischen Welt so ein bisschen nachzuvollziehen. Weil für viele war das gestern ein ganz besonderer Moment. Das ist das erste Mal in der Geschichte des Fußballs, dass eine WM in der arabischen, / islamischen Welt stattfindet. Und für viele ist es mit ganz viel Stolz verbunden, endlich akzeptiert zu werden als Land, dass man mit seiner Kultur wertgeschätzt wird. Und das ist, glaube ich, einfach eine Botschaft, die auch viele junge Menschen in diesen Ländern auch gerne signalisieren würden. Natürlich gibt es Herausforderungen und Probleme und nicht alles ist perfekt, aber das ist eine ganz reichhaltige Kultur, die es auch wert ist, kennengelernt zu werden.
Wenn wir so alles zusammennehmen, wie würdest du denn jetzt selber mit dieser ganzen Thematik umgehen? Schaust du die WM mit oder würdest du sie eher nicht anschauen?
Also ich habe gestern das Eröffnungsspiel gerade auch die offizielle feierliche Eröffnung angeschaut, was mich einfach sehr interessiert hat und mich mit diesem Land viele Erinnerungen und Gedanken und Ideen verbinden und ich mich auch im Studium sehr intensiv mit den Themen beschäftige. Ich finde, man muss die Frage auch so ein bisschen umdrehen und sagen, naja, was würde denn ein Boykott bringen? Und ein Boykott ist so ein bisschen sich die moralische Seele so ein bisschen reinwaschen. Also man hat dann halt ein besseres Gewissen und sagt, man macht was. Ökonomisch bringt es gar nichts, also man verursacht keinen aktiven Schaden, politisch ändert es erst recht nichts. Das heißt, ich werde das schauen, kritisch, und ich glaube, das ist die Botschaft, die ich auch rausgeben würde. Ich finde, man kann es auch schauen, wenn man so ein bisschen diese WM zum Anlass nimmt, das ganz bewusst zu schauen. Und zwar mit den ganzen Rahmenbedingungen, mit den ganzen Hintergrundinformationen, die wir haben. Es gibt viele Fernsehsender, die zeigen das auch mit einem sehr interessanten Rahmenprogramm, wo Diskussionen geführt werden. Und es ist jetzt eine einmalige Gelegenheit, dieses Land mit all seinen Facetten und diese wirklich wichtige Region, auch für die Zukunft politisch wichtige Region, kennenzulernen, zu erfahren. Und diese Einladung würde ich, glaube ich, an alle aussprechen wollen. Gehe ich damit um.
Das heißt, das fand ich ganz spannend, du hast gemeint, es bringt eigentlich wirtschaftlich nichts, wenn ich die WM nicht anschaue. Das heißt, du glaubst nicht irgendwie, dass durch eine geringere Einschaltquote zum Beispiel dann irgendwie gesagt wird, okay, dass Sponsoren sagen, ich erreiche gar nicht so viele Menschen damit, ich ziehe da Gelder ab oder sowas. Du glaubst, dass das gar keinen wirklichen Effekt hat?
Im Gegenteil, weil ich glaube, und das ist diese verzerrte Wahrnehmung, die wir hier in Europa haben, das ist eine sehr europäische Debatte, die wir hier führen, und zwar in sehr kleinen Rahmen. Es ist noch nicht mal, es ist in Mitteleuropa diskutieren ein paar kleinere Staaten oder auch ein paar größere Staaten diskutieren halt, ob ein Boykott legitim ist oder nicht. Die FIFA hat die Zahlen vorgestellt, die werden jetzt wieder alle Rekorde brechen. Sie reden über zusätzliche Umsätze in Höhe von 1 Milliarde Dollar. Gerade in Südamerika oder in Asien oder so finden diese Debatten, die wir hier führen, einfach nicht so statt. Und deswegen ist diese ökonomische Komponente einfach sehr gering. Wir werden mit einem Boykott nichts ausrichten. Im Gegenteil, ich finde es gut, wenn wir hinsehen, wenn wir nicht wegsehen, wenn wir uns mit den Kontexten vertraut machen, wenn wir uns bemühen, das zu verstehen Und ich glaube, damit können wir mehr helfen und natürlich auch weiterhin konstruktive Kritik üben, weil nur dadurch können sich Dinge zum Positiven verändern.
Hey Pavlo, danke für deine Sichtweise. Danke, dass du dir extra
sehr
Zeit
gerne
genommen hast jetzt in Italien. Ich wünsche dir noch weiterhin einen ganz, ganz guten Abend und viel Spaß auch, dein Land, wo du gewohnt hast, immer wieder anzuschauen und dass manche Leute jetzt auch mehr noch so in die Kultur von Katar eintauchen können. Danke, Pavlos, dir.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ja, mich interessiert natürlich auch deine Meinung, eure Meinung. Wie seht ihr denn das? Seht ihr das ähnlich wie der Pavlos, dass er sagt, lieber gut hinschauen? Oder sagt er, nee, ich finde es nicht gut, was dort läuft, dass dort die WM gerade passiert, diese Menschenrechtsverletzungen, die dort auch passiert sind. Wie seht ihr das? Schickt mir doch wirklich sehr, sehr gerne eure Meinung ein zu dem Thema. Ich bin gespannt auf eure Statements. 0171 57 53 200 ist die Nummer hier im Studio. Ihr könnt mir eine WhatsApp schicken mit eurer Antwort 0171 57 53 200. Schaut ihr die WM oder boykottiert ihr sie? Schickt mir gerne deine Meinung. Wir hören als nächstes von Safe & Sound und Amy Jakus den Song Dankbar. Radio Horeb, Abend der Jugend hier. Wir sprechen gerade über die Fußball-WM und ob der Fußball so ein Götze geworden ist. Wie sieht's für dich aus? Glaubst du, dass die Fußball-WM, dass man die eher nicht schauen sollte? Oder bist du da voll dabei und freust dich und bist auch gespannt auf diese Winter-WM mal? Was ganz was Neues. Die Mira, meine Kollegin, die war unterwegs in Kempten und hat die Leute dort in der Fußgängerzone im Einkaufszentrum mal gefragt, was denn sie so dazu sagen und ob sie denn die WM anschauen.
Also ich werde sie nicht schauen, ich habe mir noch nicht so viel Gedanken gemacht, aber primär aufgrund der politischen Lage, Frauenrechte etc. Und ich finde, Weihnachten passt auch nicht zu einer Fußball-WM, deswegen bin ich einfach nicht in der Stimmung, das zu schauen.
Wenn dann nur vereinzelte Spiele.
Okay, yeah, of course I watch World Cup, like even from a young age, because I really like playing football and it's interesting, it interests me.
Nee, dieses Jahr nicht. Erstens spielt Deutschland schon seit Jahren keinen ansehnlichen Fußball mehr und das mit der FIFA kann ich auch nicht mit meinem Gewissen vereinbaren.
Ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Also ich habe eigentlich vor, es nicht zu gucken, aber auf der anderen Seite würde ich vielleicht mal das erste Spiel von Deutschland angucken und dann kann ich mir ja immer noch entscheiden.
Teilweise ja. Eigentlich habe ich schon vorgehabt, es auch zu boykottieren, aber die Deutschland-Spiele, denke ich, wird man sich schon anschauen. Aber grundsätzlich halte ich auch nicht viel von so einer WM in so einem Land unter den Umständen.
Nee, ich schaue keinen Fußballfan. Ich bin nicht so an Fußball interessiert.
Ja, ganz verschiedene Meinungen hier, eingefangen von Mira. Danke nochmal, dass du unterwegs warst und die Leute gefragt hast. Und mich interessiert natürlich auch, wie seht ihr das? Schaust du die Fußball-WM oder nicht? Und gerne auch, warum? Schick mir da gerne deine Antwort ins Studio hier vom Abend der Jugend rein. Einfach eine kurze WhatsApp-Nachricht oder auch eine Sprachnachricht ist möglich. 0171 57 53 200. Ich wiederhole es nochmal ganz langsam zum Einspeichern. 0171 57 53 200. Ich bin gespannt auf eure Antworten. Wir hören nun von Hillsong Who You Say I Am. Who You Say I Am von Hillsong Worship hier beim Abend der Jugend. Wir sprechen hier heute über Fußball, ob er Götze ist und auch über die Fußball-WM, ob wir sie schauen sollten oder nicht. Und wir haben jetzt einen ganz, ganz besonderen Gast hier bei uns, nämlich den David Kadel. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht, weil er Buchautor ist, Kabarettist und Mentalitäts- Coach und ich zum Beispiel kenne David Kadel schon seit ich ein kleines Kind bin, durch die Fußballbibel, die er damals rausgebracht hat, bin damit irgendwie groß geworden, deshalb freue ich mich ganz besonders, dass er heute hier dabei ist. Er kennt gefühlt all die Profis und Trainer und es ist ganz verrückt, von David Alaba über Thilo Kehrer, Jürgen Klopp. Und manchen hilft er da auch ganz persönlich als Mentalitätscoach und er ist ganz viel unterwegs in ganz Deutschland und bringt immer so die neuesten Stories raus mit Fußball und Glaube auch ganz besonders. Und ja, er ist heute hier bei uns. David, hi.
Haha, grüß dich. Schöne Vorstellung. Ich freue mich, dabei zu sein.
Ja, David, Fußball und Glaube, das ist ja gefühlt so ein bisschen dein Thema oder zumindest aus meiner Sicht so ein bisschen dein Thema. Mhm. Geht es denn zusammen? Gibt es so einen Fußballgott auch?
Nee, und all die Spieler, die ich seit über 20 Jahren begleite, ich habe noch keinen einzigen kennengelernt, der gesagt hat, er glaubt tatsächlich, dass es einen Fußballgott gibt. Also das ist Quatsch. Aber was all die Spieler eint, du hast ja gerade schon ein paar Namen genannt, Jürgen Klopp und Alaba und viele andere, ist, dass sie eben Fußballer sind und an Gott glauben. So, und das erste Buch, das ich im Jahr, ich glaube 2001 war es, geschrieben habe, das hieß Fußball, Gott, aber auseinandergeschrieben. Und da waren damals so die ersten Spieler, man kennt es ja sicher noch, Gerald Asamoah, C. Roberto, Kakao, die sich eben öffentlich auch bekannt haben zu ihrem Glauben. Und ich fand das total interessant und dachte, ich schreibe da ein Buch und gebe den Jungs eine Plattform, weil Fußball ist ja in Deutschland, weiß man, Volkssport Nummer eins. Und ich finde es als Christ immer schade, dass wir wenige Vorbilder haben. Also es gibt ja kaum Schauspieler, Deutsche oder Musiker, die sich irgendwie zum Glauben bekennen. Aber im Fußball hast du jede Menge davon. Und wenn die eben Vorbilder sind für viele, dann ist das doch auch ein Vorbild, dass man Christ ist, dass man seine Kraft aus Gott zieht, aus dem Glauben zieht.
Ja, David, wenn ich dich schon mal da habe, natürlich interessiert mich das extrem. Wie hast du das geschafft, an diese Stars ranzukommen?
Also auf der einen Seite war es ganz einfach, weil mein bester Freund Dirk Heinen, der war Fußballprofi in Leverkusen und durch Dirk, ich habe ihn halt bei fast jedem seiner Spiele oder so oft es ging begleitet und habe dann ganz, ganz viele Fußballer in den 90er Jahren kennengelernt. Aber auch schon bevor ich Dirk kannte, Dirk Heinen heißt er, der lebt jetzt in Irland als Bauer auf einer Farm. Der wurde noch deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart 2007 und dann ist er in Rente gegangen. Schon bevor ich Dirk kennenlernte, habe ich so gemerkt, dass ich von Gott schon so eine Art Berufung ins Leben bekommen hatte. Ich war ein Leben lang Fußballfan und als ich Christ wurde 1991, dachte ich, jetzt schmeiße ich irgendwie den Fußball aus meinem Leben und lese nur noch Bibel und war so begeistert von der Bibel und habe die wirklich gefressen und dachte so, mein Kicker, die Zeitschrift, das Abonnement bestelle ich ab. Aber Gott hat mir relativ klar gemacht in diesen ersten Wochen, nee, das habe ich schon dir in die Wiege gelegt, damit du in diese dunkle Fußballwelt, wir kriegen ja gerade einiges damit in Katar, wie viel Korruption im Fußball steckt, wie viel Lüge, dass du da einfach als Christ auch Licht reinbringst. Und wir reden jetzt so von 1991 und damals hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich dann auch irgendwann beruflich da im Fußball als Trainer arbeiten würde.
Wie ist denn das heutzutage? Jetzt hast du ja nicht mehr deinen Kumpel Dirk Hein, der die Kontakte macht. Wie kommst du heutzutage an die Leute ran?
Also heutzutage ist es einfach von Berufswegen einfach. Ich bin oft bei Clubs eingeladen, die ich dann eben coache, die ich begleite, wo ich vor der Mannschaft stehe und habe dann da 3 Stunden lang, 4 Stunden eine ganze Mannschaft, die mir zuhört. Da geht es ums Thema die beste Version sein von uns. Wie können wir das schaffen? Wie können wir eine starke innere Kraft haben? Das brauchst du eben im Fußball. Also kicken ist nicht alles, sondern du musst wirklich eine starke Persönlichkeit haben. Jürgen Klopp hat das mir schon vor vielen Jahren gesagt, hat gesagt, wenn du Erfolg haben willst im Fußball, dann ist das 30% Talent, aber 70% Persönlichkeit, ob du Erfolg hast. So, und da lerne ich eben auch viele Fußballer kennen durch meinen Job, die auch auf mich zukommen und sagen, hey, Herr Kadel oder David, ich bin übrigens auch Christ, ich kenne Ihre Bücher und so kommen die auch oft auf mich zu. Und es ist irgendwie jedes Mal spannend, wenn du in so einem Club arbeitest, wer sich dann so ein bisschen outet, ne?
Das heißt, du persönlich als Mentalitätscoach, du bist jetzt drin in verschiedenen, auch größeren Fußballvereinen und gibst dort Coachings.
Genau, ja, das ist mein Job.
Jetzt ist ja die WM in aller Munde, man liest ja gefühlt täglich irgendwelche Schlagzeilen über Katar und die FIFA und weiß nicht was. Ja. Wie geht's denn dir jetzt? Schaust du persönlich jetzt die WM? Hast du gestern zum Beispiel das Spiel angeschaut oder sagst du, das finde ich nicht so gut, was da läuft?
Also ich gucke schon generell die Spiele. Natürlich hat es einem die ganze Stimmung verdorben. Ich liebe eigentlich Fußball-WM und all meine Freunde vor vielen Jahren immer Panini-Album rausholen, WM-Partys organisieren, Tippliste. All das hat nicht stattgefunden, weil man hat es uns wirklich verdorben durch all diese Diskussionen, die ja zu Recht stattfinden. Ich verstehe auch jeden, der das boykottiert. Sage ich, ich bin voll bei dir. Aber ich selber boykottiere es nicht, weil ich finde, das Kind ist ja schon in den Brunnen gefallen, als man Katar die WM gegeben hat. Das können wir jetzt nicht ausbaden, wir Fans. Und abgesehen davon kenne ich zum Beispiel den Trainer von Manuel Neuer, der jetzt da mit dabei ist, Andreas Kronenberg oder Thilo Kehrer. Also ich kenne bei Amerika Spieler und bei der Schweiz, Breel Embolo. Ich habe da viele Bekannte, auch Freunde. Von daher gucke ich das einfach, um die auch zu supporten. Ich will wissen, was die da machen. Aber ich habe das Verständnis total, wenn einer sagt, er will das boykottieren, dann sage ich ja. Kann ich auch gut verstehen.
Ja, also ich meine, allein schon, dass ja hier jetzt auch so extrem diskutiert wird, ich glaube, das zeigt ja auch, dass in Deutschland das ein sehr wichtiges Thema ist, das uns beschäftigt. Generell ist ja auch die Fußball-WM, ich würde jetzt mal sagen, auch was anderes wie jetzt die Bundesliga, weil plötzlich sehe ich auch bei mir, allein schon in der Familie, ist die Oma mit am Fernseher, meine Mutter, die sonst niemals Fußball schauen wird, wahrscheinlich ist es bei dir ähnlich. Warum ist diese WM was so unglaublich Besonderes bei so vielen Leuten, die sonst eigentlich gar keinen Bock auf Fußball haben?
Ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, die wenig Emotionen zulässt. Und Menschen, Gott hat uns ja geschaffen mit Emotionen, dass wir uns miteinander freuen, dass wir feiern, dass wir das Leben genießen, dass wir auch mal laut werden und rumschreien und auch mal einen Scheiß machen. So, und irgendwie ist das Leben viel zu ernst geworden. Ich habe gelesen, wir in Deutschland Erwachsene lachen am Tag zwischen 0 bis 5 Mal im Schnitt, wir Erwachsenen. Kinder und Jugendliche lachen 200 bis 300 Mal. So, und ich glaube, Fußball weckt so eine Sehnsucht, dass man mal sagt, ey, komm, lass doch mal feiern, lass doch mal zusammen sitzen und rumschreien und Spaß haben und tippen und spielen. So die Leichtigkeit wieder ins Leben zurückholen. Wir erinnern uns ja alle an 2006, das Sommermärchen. Wie cool war das denn, dass selbst der größte Spießer hatte plötzlich eine Fahne am Auto und hatte Deutschlandfarben im Gesicht. Also das ist schon etwas, Franz Beckenbauer hat mal so schön gesagt, ja, Fußball-WM, das ist wie Ostern und Weihnachten zusammen, da freut sich der liebe Gott. So, das fand ich geil. Und er hat schon ein bisschen recht. Und dieses Jahr wird es jetzt wahrscheinlich nicht so toll sein, aber ich freue mich jetzt schon, in 2 Jahren ist ja die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland, hallo. Und da gibt es spätestens dann wieder, wird auf den Straßen getanzt und Menschen vergessen mal all diese Krisen und Sorgen. Das ist ja das, was der Fußball eigentlich sehr gut kann, uns auch mal positiv ein bisschen ablenken, dass nicht das ganze Leben immer nur Krise ist.
Das heißt, die positiven Aspekte bei einer WM sind dann für dich in erster Linie diese Freiheit, die es gibt, dieses gemeinsam Zusammenkommen, dieses gemeinsam Feiern.
Ja, genau. Vor allem auch, man hat ja gesehen, Corona hat uns total gespalten. Ukraine spaltet uns total. So beim Fußball hast du dann wenigstens etwas, was dich eint, weil wir alle sagen, hey, wir sind für Schwarz-Rot-Gold oder unsere Gastarbeiter für Italien, für die Türkei, für wen auch immer, Griechenland, bei dem wir den Gyros holen. So, und das ist doch das Schöne, dass wir da endlich wieder was haben, was uns eint. Und es fehlt Menschen ja total. Ich finde, Corona hat es ja gezeigt, wir können es ja alle nicht mehr ertragen, diese Diskussionen in der Familie. Da geht so ein Graben durch die eigene Familie und bei vielen anderen Themen auch. Und ich glaube, das ist so eine Sehnsucht von Menschen, mal zusammensitzen und zusammen weinen, zusammen lachen. Du wirst es nicht glauben, aber ich habe in meinem Leben so oft im Stadion erlebt, wie erwachsene Männer neben mir oder auch Frauen geweint haben vor Glück wegen so einem doofen Fußballspiel. Man kann das ja kaum fassen. So, aber das ist schon etwas, was eben nur der Fußball schafft oder vielleicht auch Musik. Also ich liebe auch Konzerte. War bei Peter Maffay vor ein paar Monaten mit meiner Frau und da hast du ein ähnliches Gefühl. Da sitzen 20.000 in der Halle und man hat das Gefühl, das Leben ist gerade für einen kurzen Moment mal wieder in Ordnung und alle sind sehr berührt, ne?
Ja, du hast ja gerade schon gesagt, du kennst persönlich sehr, sehr viele Spieler von der WM jetzt auch und Trainer auch. Wie gehen die mit der Situation um? Wie gehen die eventuell auch, ich vermute, die kriegen teilweise vielleicht auch Anfeindungen. Man liest ja Schlagzeilen, die Deutschen haben kein Rückgrat. Jetzt nehmen sie heute war die Diskussion mit dieser Kapitänsbinde, ob man die anziehen sollen oder nicht. Jetzt wird sie nicht angezogen. Das heißt, die haben kein Rückgrat mehr, die können gerade wieder zurückfahren. Wie gehen die mit diesem unglaublichen Druck um?
Ich glaube schon, dass viele Fußballer froh sind, wenn es vorbei ist. Dass sie sagen, okay, komm, das ist so dermaßen ohne Emotion alles bisher. ziehen wir es halt irgendwie durch. Hoffen wir, dass die FIFA lernt daraus und es nie wieder vergibt, also dass in 4 Jahren die WM nicht in Nordkorea stattfindet. Kleiner Scherz am Rande. Und auch genervt sind davon die Fußballer, weil viele träumen ja davon ein Leben lang. Jetzt guck mal, Niklas Füllkrug vom SV Werder Bremen, der schafft es zum ersten Mal überraschend in so eine WM. Und dann wird es einem da so madig gemacht. Das ist ja echt tragisch für viele Jungs, die oder Kimmich, der da noch nie was Großes gewonnen hat, Joshua Kimmich, und jeder würde ihm gönnen, dass er Weltmeister wird, und aber plötzlich guckt keiner zu, ne? Das muss man ja auch verstehen, dass es für die Jungs echt schwierig ist, aber ich hoffe, dass sie das Beste draus machen, dass sie auch dann in der Zeit das ein bisschen trennen und sich konzentrieren auf ihren Job, weil es sind ja Berufsfußballer.
Wie würdest du jetzt vielleicht auch als Mentalitätscoach, hättest du da irgendwelche Tipps oder so an die Spieler, was sie machen können, dass sie da den Kopf noch besser freikriegen, wenn sie das Ganze von zu Hause so mitbekommen, dass viele komplett gegen dieses Ding sind von WM, dass sie da überhaupt spielen?
Ja, also 2 kleine Tipps. Der eine ist, lest den ganzen Quatsch nicht, aber das sage ich sowieso Fußballern. Guck mal, dass du nicht auf TikTok und Instagram dein Leben verdattelst und immer nur liest, was andere irgendwie, sondern mach dein eigenes Leben. Guck nicht, lass dich nicht ablenken von so viel Quatsch, was geschrieben wird jeden Tag. Und das Zweite, erinnere dich einfach dran, dass es dein großer Kindheitstraum war, einmal in deinem Leben bei der WM zu spielen. Und dann bist du schon motiviert genug. Da brauchst du eigentlich gar keinen Tipp von mir. Das schaffen die Jungs auch schon ganz alleine.
Wir haben vorher schon mit jemand gesprochen über die WM und generell auch Fußball vielleicht. Das ist auch so ein generelles Thema. Kommerzialisierung. Wie siehst denn du das ganze Ding? Die FIFA will ja auch da viel Geld rausholen. Kann man dagegen was machen? Es gibt ja viele Faninitiativen, die dagegen was machen wollen. Kneipen, die sagen, wir schauen das nicht an. Hm. Siehst du da irgendwie Licht am Ende des Tunnels oder glaubst du, es ist fast unmöglich, da was auszurichten?
Nee, es ist nicht unmöglich. Also jeder Protest ist ja genial. Also ich habe oft darunter gelitten, dass wir in Deutschland so oft so eine gleichgültige Gesellschaft waren. Und dann durch Greta Thunberg zum Beispiel, Fridays for Future, hat sich das so ein bisschen gewandelt. Es gab ja irgendwie gefühlt Jahrzehnte, wo gar keiner mehr auf die Straße gegangen ist. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber alles war so gleichgültig. Und inzwischen sind wir eine engagierte Gesellschaft geworden und jedes Engagement, jeder Protest ist wirklich Gold wert, einfach um Dinge zu verändern. Und wenn am Ende in Katar wirklich einige 100.000 Menschen und Bauarbeiter ein anderes Leben haben, dann hat es sich doch schon gelohnt, dass man all diese Proteste und Sanktionen gemacht hat. Und dasselbe gilt für Russland und für all diese Krisenherde oder der Iran. Ich bin ja selbst Perser und habe ja heute das Spiel gesehen, wie die Nationalmannschaft bei der Hymne nicht mitgesungen hat. Und es sind Zeichen, die gesetzt werden. Und der Fußball war nie politisch, aber spätestens seit ein paar Jahren ist das geworden. Und ich finde es eigentlich auch gut, weil er dadurch etwas bewegen kann. Und schauen wir mal, was in den nächsten Jahren für Verbesserungen eintreten, die dann der Fußball eben ein Stück weit auch ausgelöst hat. Von daher hätte ich mir auch gewünscht, dass Manuel Neuer diese One Love Binde trägt, ob gelbe Karte hin oder her. Das hätte ich mir einfach gewünscht, dass auch die anderen Länder, England, Holland, wie sie alle heißen, mitmachen. Aber leider sind sie da eingeknickt und haben Angst vor einer lächerlichen gelben Karte. Das hat mich sehr, sehr verwundert.
David, glaubst du, du hast gerade schon angesprochen, es passieren ja politische Zeichen. Es gab ja auch immer in deinen Fußballbibeln und so Bildern von Profis, die ihr T-Shirt hochgehalten haben, ja, mit irgendwie Jesus ist König oder sowas. Weißt du da vielleicht auch?
Wie bitte? Ja, damals ging das noch.
Ja, aber glaubst du, dass das, oder hast du da vielleicht sogar interne Informationen, dass der ein oder andere Spieler da auch eine religiöse Botschaft nochmal reinbringen wird?
Ich habe leider keine Insider-Informationen. Wenn ich sie hätte, würde ich sie aber auch nicht verraten. Zum Zweiten wünsche ich es mir. Ich sage dir ganz ehrlich, heute Nachmittag, wie gesagt, ich bin Iraner, also 100% Iraner. Meine Eltern kommen beide aus Teheran. Hm. Ich habe geweint, als die Nationalhymne lief, weil ich die Gesichter gesehen habe. Ich musste wirklich weinen. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, ich finde, das wäre das überragendste, genialste Zeichen, wenn der Schiedsrichter das Spiel anpfeift, also England gegen Iran, und die Iraner nach einer Minute einfach das Feld verlassen und sagen, vielleicht irgendwo ein Banner hin auf den Boden legen und sagen, wenn unsere Familien gerade im Iran getötet werden, wegen nichts, weil sie protestieren für Rechte, dann können wir nicht Fußball spielen. Ich glaube, das wäre das genialste Zeichen gewesen, weil das hätte in jeder Ecke dieser Welt jeder mitgekriegt. Und ich glaube, das iranische Regime wäre wahrscheinlich mit schlotternden Knien ins Bett gegangen heute Nacht und hätten gedacht, oh weia, ich glaube, hier wird irgendwas passieren demnächst, aber dieses Zeichen wurde da auch leider verpasst. Ich kann aber auch verstehen, dass sie da Angst haben vor den Folgen, aber du musst heute wirklich Zeichen setzen. Und ich erinnere mich, Deutsche Einheit, damals haben auch Menschen wirklich ihr Leben opfern müssen in der DDR und haben eben das in Kauf genommen, dass sie im Knast landen. Sonst hätte es die Einheit nie gegeben, wenn Menschen nicht auch sich selbst und ihre Ängste ein Stück weit opfern. Du brauchst immer irgendwie ein Stück weit Märtyrer und mutige Menschen, um was zu verändern.
Also vielleicht auch ganz mal kurz für jeden, der das Spiel nicht angeschaut hat, während der Nationalhymne haben die iranischen Männer, ich glaube bis auf den Co-Trainer, haben alle nicht mitgesungen bei der Hymne, was wahrscheinlich schon Konsequenzen nach sich ziehen
kann
wird.
Sein,
man weiß es noch nicht genau, aber vermutlich.
Der Sender hat abgeschaltet, habe ich gelesen.
Habe ich auch gelesen, genau, dass der Staatsfernseher im Iran dann abgeschalten hat in dieser Zeit. Genau, ja, also das, ja, ist genau, also ist schon die erste politische Botschaft da. Mal schauen, ob vielleicht auch eine christliche Botschaft noch kommt. Abschlussfrage, David. Was glaubst denn du so? Jetzt, die letzten Jahre waren ja nicht ganz so erfolgreich, die deutsche Nationalmannschaft. Wie siehst du es dieses Jahr? Hast du da gute Hoffnung oder was glaubst du? Wie weit kommen wir diesmal?
Ich habe immer Hoffnung, weil ich das schon liebe, dass wir da echt jedes Mal tolle Spieler zusammenkriegen. Wenn du siehst, unsere Manpower, das ist schon eine Weltauswahl, die wir da haben. Am Ende wird sich halt zeigen, ob wir auch eine Mannschaft sind. Ich erinnere mich leider an Russland, wo wir Letzter wurden in der Gruppe. Hinter Südkorea, hallo, und Schweden.
Ja.
Ich hoffe, wir haben gelernt daraus und dass es eben nicht 11 oder 15 geniale Einzelspieler sind, sondern eben eine Mannschaft, so ein verschworener Haufen. Und wenn die das hinkriegen, dann traue ich dir noch zu, dass sie ins Endspiel kommen. Am liebsten gegen Dänemark, weil ich, seit ich ein Kind bin, irgendwie Dänemark-Fan bin. Das ist als kleiner David gegen Goliath, fand ich immer die kleinen Dänen so cool. Und Deutschland-Dänemark ist mein Endspieltipp.
Ja, das ist natürlich cool. Also du hast auf jeden Fall Hoffnung. Du hast ja gerade auch einige Projekte am Laufen, ne? Wir haben erst neulich im Abend der Jugend das Mutmach-Projekt vorgestellt. Willst du vielleicht dazu noch kurz was sagen?
Ach, das wusste ich nicht. Cool. Wie man Riesen bekämpft.
Ja.
Ja, das danke, dass du mich noch fragst. Wir haben ein Buch geschrieben, das heißt, wie man Riesen bekämpft, mit Samuel Koch und Thilo Kehrer, Heiko Herrlich, vielen Prominenten und die eben eine Mutmachgeschichte erzählen, also eine wahre Geschichte, 35 Stück. Und mit dem Buch gehe ich regelmäßig in Kinder- und Jugendpsychiatrien, wo wirklich sehr, sehr viele verzweifelte Jugendliche sind, die mit Corona, mit all diesen Krisen nicht mehr klarkommen und riesengroße psychische Probleme haben, bis hin zu Suizidgedanken und so weiter. Mag gar nicht so viel da ausführlich reden, aber diese verzweifelten Kids besuchen wir mit Fußballern, verschenken an die dieses Buch, um ihnen Mut zu machen. Und dasselbe machen wir auch in Kinderkrebsstationen in ganz Deutschland. Und wer uns da unterstützen mag, einfach www.wiemanriesenbekämpft.de. Da gibt es viele, viele schöne Bilder und Geschichten von unserer Tour. Und da kann man uns super unterstützen, weil der Buchpreis ist explodiert. Holz ist teuer, Bücher zu drucken ist teuer, Reisen ist teuer. Und jeder, der uns unterstützt, kann helfen, dass wir da diese Tour, dass wir möglichst viele junge Leute besuchen und denen Mut machen in einer Gesellschaft, die nicht viel Mut macht heute, sondern einfach ganz, ganz viel Angst macht leider jeden Tag. Man muss nur mal die Nachrichten anmachen.
Genau, ja, wir haben von Matthias Ginter die Geschichte hier euch präsentiert und gespielt. Also die kann man auch in der Mediathek nochmal nachhören. David, danke.
Und auch bei Spotify übrigens. 5,5 Stunden kostenlos bei Spotify. Ja.
Ah, cool. Super. Also da wahrscheinlich dann alle Geschichten auch zu machen.
Ja, alle Geschichten. Gelesen von den Autoren sogar.
Ja, perfekt. Ja, cool. Hey, David, danke für alles, was du tust, wo du dich einsetzt für Menschen, die es nicht so gut geht, aber auch, wie du Fußball und Glaube da zusammenbringst und Leuten damit auch Mut und Hoffnung schenkst. Und dir natürlich dann weiterhin eine ganz gute WM. Und vielleicht klappt es ja und Deutschland spielt am Schluss gegen Dänemark. Wäre doch lustig.
Vielen Dank für das tolle Interview. Und
gerne,
ich Gott deswegen. Bis
genau.
Bald.
Hey, mach's gut. Danke dir.
Tschüss.
Tschüss. Ja, das war gerade David Kadel. Er hat uns auch verraten, ob er die WM schaut oder nicht. Und mich wird auch mega interessieren, wie es bei dir aussieht. Schaust du die WM? Ja oder nein? Und warum? Oder warum auch nicht? Erzähl es mir doch gerne. Die Nummer dazu, um deine Nachricht hier reinzuschicken, ist die 0171 57 53 200. Ich freue mich über deine WhatsApp-Nachricht 0171 57 53 200 und wir hören jetzt von der Outbreak Band die Liebe des Retters. Radio Horeb, Abend der Jugend. Wir sind hier mitten in unserer Fußball-WM-Sendung. Wie siehst du das? Sollte man die WM anschauen oder nicht? Wir diskutieren hier gerade und wir hatten gerade eben bei uns David Kadel, ganz bekannten Autor und Mentalitätscoach. Der kennt selber ganz viele Fußballprofis und hat gerade eben auch aus seiner Sicht erzählt, auch was die WM ja für Chancen bietet oder auch in Deutschland so schon gemacht hat, warum das auch so geschätzt wird von allen möglichen Leuten, die teilweise gar nicht mal so wirklich Fußballfans sind. Fand es ganz interessant, was er uns so erzählt hat. Und jetzt wollen wir mal auch schauen, was der Papst Franziskus denn so zu solchen großen Sportveranstaltungen hält. Er hat nämlich dazu auch mal was in der Predigt gesagt.
Papst Franziskus hat die internationale Sportwelt aufgerufen, Barrieren abzubauen und anstelle des Profits die Menschen ins Zentrum zu stellen. Deutlich verurteilte der Papst Profitgier im Sport. Er dürfe nicht der Geldmaschinerie, dem Profit, einem Konsumspektakel zum Opfer fallen, das Persönlichkeiten schafft, deren Image finanziell verwertet werden kann. Das ist kein Sport mehr. Sport ist ein erzieherisches und soziales Gut und muss dies auch bleiben, forderte Franziskus. Franziskus betonte die Bedeutung des Sports für die Gesellschaft. Sport kann Symbol für die Einheit einer Gesellschaft sein, eine Erfahrung der Integration, ein Beispiel für den Zusammenhalt und eine Botschaft der Eintracht und des Friedens. Wir brauchen heute dringend eine Pädagogik des Friedens, eine Kultur des Friedens, angefangen bei den alltäglichen zwischenmenschlichen Beziehungen bis hin zu denen zwischen Völkern und Nationen. Wenn die Welt des Sports Einheit und Zusammenhalt vermittelt, kann sie zu einem hervorragenden Verbündeten beim Aufbau des Friedens werden.
Radio Horeb, Abend der Jugend, das war Papst Franziskus. Er sieht also auch große Chancen in solchen großen Sportveranstaltungen. Es war jetzt natürlich nicht direkt auf Katar bezogen, die Predigt ist schon ein bisschen älter, aber auf jeden Fall gibt es da auch seine Chancen. Und deshalb auch nochmal an dich die Frage, wie siehst du das dieses Jahr bei der WM? Ist es eine Chance, vielleicht wie auch das ganz am Anfang uns der Pavlov gesagt hat, dass man mal auf ein Land spezieller schaut, auch ein bisschen auf die Kultur dort schaut und dort auch Sachen vorangehen? Oder sagt er, ich sehe das kritisch, diese ganze Kommerzialisierung, auch was dort passiert ist im Vorhinein auf die WM, vielleicht auch im Nachhinein auf die WM, dass dann diese Stadien oftmals gar nicht mehr wirklich genutzt werden. Wie siehst du das? Unterstützt du das? Schaust du die WM? Schick mir gerne deine Meinung ins Studio 0171 57 53 200. Und wir hören jetzt als nächstes von Yada Worship den Song, der mich sieht. Yada Worship, der mich sieht, hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Wir sind mitten im Thema Fußball-WM, Fußball-Götze. Wie sieht es aus? Seid ihr dabei bei der WM oder nicht? Wir haben hier bei Radio Horeb immer wieder auch das Thema Fußball. Wenn du sagst, hey, mich interessiert das noch weiterhin. Wir hatten dieses Jahr zum Beispiel einmal den Toni Babic hier bei uns. Der war ein ziemlich, so ein richtiger Fan, so ein richtiger Ultra sogar. War aber eben ziemlich krass in seinem Leben, ist dann Diakon geworden. Was da so passiert ist, kannst du nochmal nachhören in unserer Mediathek. Genauso auch war bei uns dieses Jahr erst Pfarrer Patrick Käsberg. Er war selber Profi bei Darmstadt und er ist dann Pfarrer geworden, wie es zu diesem Weg kam und gegen wen er auch schon so alles sehr Bekanntes aus der Nationalmannschaft gespielt hat. Das kannst du dir auch nachhören. Die Sendung ist von Mai. Wie kann man die Sendung hier nachhören bei Radio Horeb? Das ist ganz einfach. horeb.org, da haben wir eine Mediathek und da kann man alles nochmal als Podcast nachhören oder auch in der Horeb-App in Podcast sind alle Sendungen und auch die einzelnen Interviews nochmal zum Nachhören. Und wenn du sagst, Fußball ist gar nicht so mein Ding, ich wollte das sowieso nicht anschauen und du weißt nicht genau, was du machst, während vielleicht die anderen Fußball schauen, dann habe ich dir zwei voll gute Tipps. Und zwar haben wir ganz besondere Sondersendungen morgen und auch übermorgen. Stimmt gar nicht, Mittwoch und Donnerstag, nicht morgen und übermorgen. Und zwar ist ja aktuell diese Red Wednesday Aktion, ich weiß nicht, ob du das schon kennst, aber da geht es darum, um die weltweite Christenverfolgung das sichtbar zu machen. Da werden Gebäude rot angestrahlt und wir übertragen zum Beispiel morgen um 19.45 Uhr gemeinsam den Abend der Zeugen im Rahmen der Aktion von Red Wednesday mit dem Bischof Dr. Bertram Mayer. Und dort wird zum Beispiel Weihbischof John Bogna Bakeni aus Naijuri in Nigeria sprechen über sein Leben und wie er das dort erlebt. Und am Donnerstag, also während zum Beispiel Brasilien und Neymar gerade spielt, im Abend der Zeugen, den übertragen wir auch hier bei Radio Horeb. Um 19.10 Uhr geht es da los. Da ist auch wieder die Geschäftsführer von Kirche Not Deutschland dabei, die das Ganze organisieren, der Florian Ripka. Und der spricht dort gemeinsam zum Beispiel auch mit dem Pater Emmanuel Yusuf aus Pakistan und auch noch einem weiteren Bischof aus Pakistan. Die sind hier sogar in Balderschwang, direkt wird es von hier übertragen, live für euch, für dich zu Hause. Also wenn du nicht genau weißt, was du zu tun hast, Mittwoch, Donnerstagabend, super Aktion, Red Wednesday mit Leuten aus der ganzen Welt, die erzählen von ihrem Glauben und wie es ist, auch in einer verfolgten Minderheit zu sein als Christ und wie man dort den Glauben lebt, ist eine ganz besondere Sache auf jeden Fall, dieser Red Wednesday. Bei weiteren Informationen findet ihr das Ganze auch bei Kirche in Not auf ihrer Homepage www.kirche-in-not.de, alle weiteren Informationen dazu. Und zum Abschluss heute im Abend der Jugend jetzt von Sophika Righteousness.